Ich möchte alle herzlich willkommen heißen. Wir sind jedes Mal dankbar, wenn wir hier zusammen sein können, um uns segnen zu lassen. Und jedes Mal haben wir den Wunsch, dass Gott zu uns redet, dass wir sein Reden verstehen, dass wir ihm näher kommen und dass wir auch gemeinsam näher kommen, inniger mit ihm und untereinander verbunden sind. Ihr wisst, die Liebe Gottes kennt keine Grenzen. Sie überspannt alles, schließt alles mit ein. Und in dieser göttlichen Liebe dürfen wir als Erlöste, die herausgeliebt worden sind, verbunden sein. Wir wünschen also, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch zu Hause fühlt und dass wir gemeinsam gesegnet werden. Wir wissen nicht, wie lange uns die Zeit noch so vergönnt sein wird, wie wir sie jetzt haben. Deshalb müssen wir sie auskaufen und jede Gelegenheit nützen, die wir haben, sein Wort zu hören. Es mag direkt erfüllt werden, dass die Zeit kommt, wie es im Propheten geschrieben steht, dass die Menschen das Wort Gottes suchen werden und es nicht mehr finden. Noch ist es zu finden, aber auch müssen wir suchen. Und wer sucht, der findet. Nun, ich möchte mich heute Abend mit einem Wort anschließen. Und so Gott will, werde ich dann morgen eine Predigt von Bruder Branham übersetzen. Ihr wisst ja genau, wir werden reich gesegnet durch die Predigten, die aus dem berufenen Munde kommen. Und wie die Predigten aus der Bibel, aus der Apostelgeschichte oder wo immer sie sein mögen, obwohl sie sehr alt sind, sind sie immer neu, aktuell, haben uns immer etwas zu sagen. So auch die Predigten Bruder Branhams. Denn der Geist Gottes hat ja nicht zeitlich begrenzt gesprochen, sondern bis ans Ende der Zeit hinein alle Dinge zusammengefasst, geoffenbart. Und wir leben nun einmal in der herrlichen Zeit, in der uns alles kundgetan wurde, was wir wissen sollen. Wir haben mit Gottes Hilfe nicht nur den Buchstaben, den hat jeder, sondern das durch den Geist geoffenbarte Wort Gottes. Dafür sind wir sehr dankbar. Die Bibel als Buch kann jeder mit sich tragen und jeder kann darüber sagen, was er will. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn wir Gottes Wort geoffenbart durch den Heiligen Geist in unserem Herzen tragen. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Nun, ich hatte mit Sicherheit nicht vor, auf Kolosser 2 einzugehen, denn ich wusste gar nicht, dass es gelesen werden würde. Ich gedachte an ein Wort, das ich am Sonntag in Zürich las, das mich irgendwie noch beschäftigt und bewegt. Aber ehe wir darauf eingehen, lasst mich aus Kolosser 2 doch direkt die folgenden Verse lesen, denn uns ist ja in dem, was vorgelesen wurde zur Einleitung, das Ereignis auf Golgatha geschildert worden, und zwar in wunderbarer Weise. Dann steht direkt dahinter, darum soll niemand um Speisen und Getränke willen oder in Bezug auf Fest- oder Neumondsfeiern oder Sabbate absprechende Urteile über euch abgeben. Diese Dinge sind ja doch nur der Schatten von dem in der Zukunft Kommenden. Das leibliche Wesen dagegen gehört Christus an. Niemand soll euch verurteilen, indem er sich selbst in demutsvollem Wesen und in Verehrung der Engel gefällt, sich mit Gesichten brüstet, ohne Grund, von seinem fleischlichen Sinn aufgeblasen ist, und sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten wird und so ein gottgeordnetes Wachstum vollzieht. Hier wird sehr viel ausgesagt, vielleicht mehr, als wir im Moment fassen können. Darum, dieses Wort darum, warum? Weil Christus ein vollkommenes Opfer dargebracht hat, unabhängig von Speisen, von Sabbaten, von irgendeiner Vorschrift, von irgendeiner Satzung. Darum sollen wir all die Dinge, ob Speise, ob Trinken, ob Feste, ob Neumonde, ob Sabbate, was immer es sein mag, das alles waren nur Schattenbilder. In Christus ist die Wirklichkeit erschienen und deshalb soll niemand mehr auf Nebensächlichkeiten hinweisen, sondern Christus und das Kreuz, den Gekreuzigten und das, was dadurch geschah, in den Mittelpunkt stellen. Natürlich, wir begreifen sehr schnell, wenn es über Sabbate, über Neumonde, über Speisen, über Getränke geht, dann sagen wir, gut, damit haben wir keine große Mühe. Wir sind ja keine Juden gewesen und hatten die Vorschriften ohnehin nie so recht zu beachten. Aber wenn es dann weitergeht und heißt, niemand soll euch verurteilen, indem er sich in demutsvollem Wesen und in Verehrung der Engel gefällt, sich mit Gesichten brüstet, ohne Grund von seinem fleischlichen Sinn aufgeblasen ist. Man müsste doch, wenn man diesen Satz hier liest, diesen Vers, meinen, es handle sich um ganz geistliche Leute, die fast Umgang mit Engel haben und Gesichter sehen und dann doch ohne Grund in ihrem Sinn aufgeblasen und nicht zum Segen werden können. Es gibt also tatsächlich die Möglichkeit nach diesem Worte, dass man sich geistlich gebärdet und vielleicht auch große Dinge mit Gott erlebt und sich dennoch nicht an das Haupt hält. Wenn wir uns an das Haupt halten, werden wir ein gemeinsames Wachstum miterleben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wer sich nicht mit den Gliedern verbunden fühlt, ist auch nicht mit dem Haupt verbunden. Wer mit dem Haupt verbunden ist, der ist mit den Gliedern verbunden. Das geht gar nicht anders. Und da nützt auch nicht eine Verehrung von Engeln, aber es heißt hier, sich selber gefällt. Wenn du oder ich, wenn wir uns gefallen, das bedeutet noch lange nicht, dass wir Gott gefallen. Wir mögen auf uns herabschauen und meinen, es ist alles in Ordnung, es ist wirklich gut, aber wie sieht Gott uns? Werden wir anderen zum Segen? Halten wir uns an das Haupt, wie es hier geschrieben steht? Wird ein Wachstum vollzogen, dass jedes Glied durchdrungen, dass alles verbunden ist miteinander, mit dem Haupte? Oder wie sieht es aus? Wisst ihr, dass es tatsächlich so ist, dass Gott mit denen, die sich am geistlichsten dünken, die größte Sorge und Mühe hat. Mit allen anderen wird er sehr bald irgendwie den Weg finden und auch fertig werden. Aber je geistlicher Menschen sind, und ich meine sogar im echten Sinne, noch gar nicht in irgendeiner anderen Weise, denn es wird hier ja im positiven Sinn gesagt, niemand soll euch verurteilen, indem er sich in demutsvollem Wesen und in Verehrung der Engel gefällt und sich mit Gesichten brüstet. Es heißt ja nicht von falschen Dingen, sondern die Dinge mögen richtig sein, dann aber ohne Grund von seinem fleischlichen Sinn aufgeblasen ist. Ist es möglich, Gesichter zu sehen und dann dennoch fleischlich ohne Grund aufgeblasen zu sein? Natürlich. Denn das eine kommt von Gott. Wenn jemand ein Gesicht sieht, das ist ein Geschenk Gottes. Das hast nicht du oder ich verdient, das hat Gott dir oder mir gegeben. Aber wenn du und ich uns dann darauf irgendetwas zugute halten, dann steigt das eigene Ich hoch. Und dann wird man aufgebläht und das nützt dann keinem. Das heißt, ohne Grund, natürlich ohne Grund, weil es von Gott kommt. Und alles, was von Gott kommt, brauchst du und ich dir nicht zuzuschreiben, das ist alles Gnade, ganz gleich, wann, wo und mit wem es geschieht. Wenn Gott sich einem Menschen offenbart, dann ist das Gnade. Wenn Gott einen rettet, dann ist das Gnade. Wenn Gott heilt, dann ist das Gnade. Wenn Gott sich dir offenbart, dann ist das Gnade. Dann hat niemand einen Grund, sich darüber etwas zugute zu halten. Ohne Grund, von seinem fleischlichen Sinn aufgeblasen ist und sich nicht an das Haupt hält, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengehalten wird und so ein geordnetes Wachstum vollzieht. Hier haben wir das Bild des Wachstums des Leibes Jesu Christi. Alles miteinander verbunden, niemand, der sich irgendwie zurückziehen kann, im Alleingang, das wäre, als nehme man eben meinen rechten Fuß und ginge davon. Oder meine Hand und würde eigene Wege gehen. Der ganze Leib mit allen Gliedern gehört zusammen. Und das Wachstum ist ja ein zusammengefügter Organismus, den Gott zu einem bestimmten Zweck in diese Welt hineingestellt hat. Das heißt, und sich nicht an das Haupt hält, dann nützt auch gar nichts, dass man sich mit diesem oder jenem brüstet, erlebt zu haben. Dann nützt absolut nichts. Und wenn ich heute sagen könnte, Gott hat durch mich die Toten auferweckt, und wenn ich mich nicht an das Haupt und nicht mit allen Gliedern verbunden wüsste, dann nützte mir alles gar nichts. Im Alleingang wird niemand das Ziel erreichen. Es ist nun einmal ein Leib des Herrn. Und dieser Leib besteht aus vielen Gliedern. Und es darf dem Feind nicht gelingen, diese Glieder auseinanderzureißen. Dann ist es nämlich kein Leib mehr, sondern ein zerrissener Leib. Und die einzelnen Glieder liegen herum. Und dann muss, wie der Prophet Hesekiel es gesehen hat, über diese einzelnen Glieder der Leib des Herrn kommen, dass sie zusammengefügt werden zu dieser göttlichen Einheit und dass der Leib dann auf seine Füße treten kann und sich nicht an das Haupt hält, sondern im fleischlichen Sinn aufgeblasen ist, obwohl Göttliches erlebt, erfahren, von Gott empfangen, mitgeteilt bekommen. Wer von uns wäre hier, der schon sagen könnte, ja, ein Engel des Herrn oder ja, sehr in Verehrung, der Engel gefällt und sich mit Gesichten brüstet. Ich weiß nicht, ob jemand hier ist. Vielleicht ist das der Grund, weshalb ihr hier seid. Weil ihr euch nicht brüsten könnt. Weil ihr nichts habt, womit ihr euch brüsten könntet. Und dann kommen wir zu dem Wort, das Paulus sagte, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Und dass er gnädig und barmherzig ist. Und dann vergeht uns alles Rühmen. Dann rühmen wir die Gnade. Dann rühmen wir den, der sich unser angenommen und sich unser erbarmt hat. Ich habe ja 30 Jahre des Gläubigseins hinter mir. Und ich hatte wirklich nicht vor, dieses Wort zu lesen. Es ist mir eigentlich auch fast neu. Ich habe es sehr lange nicht mehr gelesen, habe mich mehr mit dem prophetischen Teil befasst. Aber das ist doch ein sehr, sehr wichtiges Wort. Geistliche Dinge können wir empfangen und fleischlich aufgeblasen sein. Und was haben uns dann die geistlichen Dinge genützt, wenn wir fleischlich aufgeblasen werden und uns vom Haupt zurückziehen und eigene Wege gehen und den Leib des Herrn zerreißen? Das darf nicht sein. Das verhüte Gott. Und wenn der Leib des Herrn zerrissen, wenn der Leib des Herrn zu Schaden gekommen ist, wem soll er dann nützen? Wirklich niemandem. Also wollen wir zum Herrn aufschauen, festhalten an der Einheit im Geiste und trotz der Erlebnisse, die Gott uns gibt, uns davor bewahren lassen, uns etwas dafür zugute zu halten und meinen, naja, wir sind ja geistlich, Gott hat uns dies oder jenes erleben lassen. Wer wirklich geistlich ist, der wird sich vom Geiste Gottes führen und leiten lassen. Und die Führung und Leitung des Heiligen Geistes geschieht immer in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes. Eine andere Geistesleitung gibt es nicht. Und so wollen wir diese Lektion aus Gnaden hinnehmen und dem Herrn dafür danken. Es heißt dann in Vers 20, wenn ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr los von den Elementen der Welt? Was lasst ihr euch da, als ob ihr noch in der Welt lebtet, Satzungen aufbürden? Zum Beispiel, das darfst du nicht anfassen und das nicht essen und das nicht anrühren. Alles derartige ist doch dazu bestimmt, durch den Verbrauch der Vernichtung anheimzufallen und stellt Menschengebote und Menschenlehren dar. Alles, was Menschen einer dem anderen zu sagen hat, sind Menschengebote, Menschensatzungen, Menschenlehren. Nur das, was Gott uns zu sagen hat, ist göttliche Belehrung. Und es steht geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und wenn wir von Gott gelehrt worden sind, dann stimmen wir überein mit Gott und miteinander. Denn dann haben wir die Gesinnung Jesu Christi und nicht der eine und der andere seine Sonderansicht, sondern alle sind nach einer Richtung ausgerichtet worden. Und das ist die göttliche. Hier heißt es, alles derartige ist doch dazu bestimmt, durch den Verbrauch der Vernichtung anheimzufallen und stellt Menschengebote und Menschenlehren dar. Menschengebot und Menschenlehren machen die Menschen zu Sklaven dessen, was andere ihnen aufbürden. Aber Gottes Belehrung macht uns frei. Gottes Wort löst uns von allen Bindungen und lässt uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinkommen. Jetzt aber kommt der Höhepunkt dieser ganzen Geschichte. Also, die zwar im Ruf besonderer Weisheit, infolge einer selbsterwählten Frömmigkeit und Demut und schonungslose Härte, gegen den Körper stehen, aber ohne wirklichen Wert sind, indem sie nur zur Befriedigung des Fleisches dienen. Hier haben wir das Ganze aufgeführt, nachdem Paulus das Kreuz um den Gekreuzigten und die gültige Erlösung dargestellt hat, gibt er die ernste Ermahnung, uns durch nichts und von niemand, und wenn er noch so geistlich sein würde, in irgendeiner Weise durch menschliche Vorschriften oder Verordnungen binden zu lassen, sei es über Essen und Trinken, was immer es sein mag, sondern dem Herrn, der uns erlöst hat, treu zu dienen. All diese menschlichen Dinge, die stehen, wie er gesagt wird, im Ruf besonderer Weisheit, infolge einer selbsterwählten Frömmigkeit und Demut. Was nützt dir eine selbsterwählte Frömmigkeit? Was nützt dir und mir der Ruf einer besonderen Weisheit oder Erkenntnis, wenn es dir und mir nur ein Hindernis ist, geistlich wirklich vorwärts zu kommen? Natürlich, wie es steht, all diese Dinge sind in schonungsloser Härte gegen den Körper gerichtet. Selbstverständlich, wenn er ins Kloster geht oder sonst wo, da wird alles in schonungsloser Härte gegen den Körper gerichtet. Überall, wo Menschen Gott dienen wollen und nicht den Weg gehen und nicht das Kreuz erblicken, da ist eine schonungslose Härte. Da aber, wo Menschen das Kreuz und den Gekreuzigten erblicken, übergeben sie ihr Leben Gott, schauen auf den, der für sie starb, und leben von da ab für ihn, mit ihm und durch seine Gnade. Möge Gott dieses kurze Wort an uns segnen. Mir geht das Wort, das mir am Sonntag in Zürich groß wurde, einfach noch nach bis zum heutigen Tage. Und ich schaute durch die Bibel und musste immer wieder zu diesem Wort zurückkommen. Aus dem Propheten Haggai, dem ersten Kapitel von Vers 12. Hier heißt es: Da gehorchte Zerubabel, der Sohn Seatils, und Josua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und alle übrigen des Volks, solcher Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Wir werden hier in die Zeit versetzt, die nach der babylonischen Gefangenschaft eingetreten ist. Und Gott sandte einen Propheten unter sein Volk, unter diejenigen, die zurückgeführt wurden nach der Gefangenschaft in Babylon. Und wir lesen hier, dass sie der Stimme des Herrn ihres Gottes gehorchten und die Worten des Propheten Haggai zu Herzen nahmen, wie sie erkannten, der vom Herrn, ihrem Gott, zu ihnen gesandt worden war. Das ist ein wunderbares Wort. Wie viele Propheten sind gesandt worden, ohne dass Israel erkannt hatte? Wie viele Propheten haben die Botschaft gebracht? Und der Herr spricht: Wo wäre ein Prophet gewesen, den ihr nicht verfolgt? Ein Gottgesandter, den ihr nicht gesteinigt habt? Aber hier trat ein Prophet auf, der fand Gehör. Und das Volk Israel begriff, dass der Herr, ihr Gott, durch ihn zu ihnen redete und dass er zu ihnen gesandt worden war. Alles zusammengefasst, eine herrliche Botschaft, unter der die Zurückgekehrten versammelt, vereinigt. Das war der Mittelpunkt ihrer Vereinigung, nicht nur die Rückkehr nach Jerusalem, sondern das lebendige, offenbarte Wort in ihrer Mitte, dass ein Mann auftreten konnte und sagen: So spricht der Herr, ich bin mit euch. Und er gab die Botschaft, die Gott ihm aufgetragen hatte. Und das Wunderbare war, dass Josua und dass Zerubabel, dass diese Männer, die die prophetische Botschaft hörten, glaubten und auch das ganze Volk glaubte. Aber wer glaubte? Die Zurückgekehrten, die aus Babylon herausgeführten, nicht die in Babylon gebliebenen, sondern die aus Babylon herausgeführten, zurückgekommenen, die begriffen hatten, worum es damals eigentlich ging. Wenn wir in dieser Zeit zu denen gehören, die aus der babylonischen Gefangenschaft herausgekommen sind, dann werden wir auf das hören, was Gott uns in dieser Zeit zu sagen hat. Es heißt hier, von den beiden, von Zerubabel und von Josua und auch so fort, und alle übrigen im Volke horchten solcher Stimme des Herrn ihres Gottes und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Ist das nicht wunderbar? Alle, die zurückgekommen waren, sind ein Herz und eine Seele gewesen. Ihre Sehnsucht sahen sie zum Teil schon gestillt. Der Tempel war noch nicht aufgebaut, aber ihre Füße standen in Jerusalem. Sie waren nicht mehr auf fremdem Boden. Man sagt in Psalm 137 wohl, singt uns eure Zionslieder. Und die Antwort war, wie sollen wir die Zionslieder auf fremdem Boden singen? Und es heißt, sie saßen an Babels Strömen und ihre Harfen hingen an den Weiden. Aber jetzt hatte sich die Situation gewendet. Gott hatte ihnen sein Angesicht zugewandt. Und als das geschah, sandte er ihnen einen Propheten, ließ seine Botschaft, sein Wort lebendig in ihrer Mitte verkündigen. Und das ganze Volk erkannte, dass Gott, der Herr, ihn in ihre Mitte gesandt hatte. Das war die Gnade derer, die zurückgekehrt waren und ihre Füße hatten den Boden der Verheißung betreten. Und mit dem Betreten des Bodens der Verheißung kam die göttliche Botschaft. Und die Sache war von Gott aus geregelt. Er hat das Herz seines Volkes gewandt. Nicht nur ihre irdischen Augen haben den Ort gesehen, nicht nur ihre irdischen Füße hatten die Stadt betreten, sondern ihr Herz wurde aufgetan, um jetzt nicht müßig in dieser Stadt herumzugehen, sondern die göttliche Aufgabe, den Sinn und Zweck ihrer Rückkehr zu begreifen. Und ich frage mich, wer in dieser Zeit den Sinn und Zweck begreifen wird, weshalb wir zurückgekehrt sind aus aller Verwirrung, doch nicht damit wir umhergehen, dies oder jenes denken, reden oder tun, sondern dass wir die göttliche Aufgabe erkennen, die uns von Gott ausgestellt wurde, nachdem wir den Boden der göttlichen Verheißung betreten haben. Das genügt nicht, nur unsere Augen aufzumachen und sagen, ach, wie schön, dass wir wieder hier angekommen sind. Nicht, dass wir herunterschauen und sagen, ach, dank sei dir, Herr, dass unsere Füße wieder diesen Boden betreten können. Das genügt nicht. Hier ging es um mehr. Der Tempel des Herrn, das Haus Gottes, sollte aufgebaut werden, damit die Herrlichkeit Gottes wieder herabkommen konnte. Dann heißt es weiter in Vers 13, da sprach Haggai, der Engel des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte, an das Volk, ich bin mit euch, so spricht der Herr. Hier wird dieser Mann Gottes, dieser Prophet, als Engel bezeichnet, der die Botschaft des Herrn hatte. Er war ein Botschafter Gottes, ein Botschafter des Herrn. Und haben wir nicht gerade in dieser Zeit, wie wohl in den fast 2000 Jahren niemals, all die Dinge gehört von dem letzten Engel, an das letzte Gemeindezeitalter, von dem Botschafter und von der Botschaft, haben wir nicht in dieser Zeit ähnlich wie das Volk Israel am Ende ihrer Gefangenschaft die Rückkehr erlebt? Hat Gott uns nicht auf den Boden der Verheißungen zurückgebracht? Jawohl, aber jetzt kommt es darauf an, wie hier gesagt wird, da sprach Haggai. Natürlich sprach Haggai. Aber Gott sprach durch ihn. Man hörte zwar seine Stimme, man hörte seine Wortlaute, aber es war das Wort Gottes, das durch ihn erging. Da sprach Haggai, der Engel des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte. Oh, merkt ihr nicht, wie kostbar solch ein Satz ist? Viele haben doch gesprochen, aber hier sprach ein Mann, zur rechten Zeit das rechte Wort, gemäß der Verheißung für jene Zeit. Viele haben in dieser Zeit gesprochen, aber Gott sandte seinen Engel, er sandte sein Wort. Und es nützt uns gar nichts, dass wir uns in Verehrung eines solchen Engels selber gefallen und sagen, natürlich hat Gott seinen Engel gesandt. Oh, das glaube ich von ganzem Herzen, dies und jenes. Das genügt überhaupt nicht. Es genügt erst dann, Wenn Gott mit dir und mit mir, mit seiner Gemeinde sein Ziel erreichen kann, nämlich den Bau der Gemeinde, damit seine Herrlichkeit wieder zurückkehren kann. Alles andere kann uns dahin führen, dass wir selbstgefällig auf uns blicken. Es geht nicht um deine oder meine Selbstgefälligkeit. Es geht darum, dass Gott wohlgefällig auf seine Gemeinde, auf seinen Leib herunterschauen kann. Solange noch ein einziger unter uns selbstgefällig auf sich herabsieht, wird Gott nicht wohlgefällig auf die Gemeinde sehen können. Denn dann ist sie noch gar nicht da. Dann mögen unsere Füße hier sein, unsere Augen mögen hier sein, unsere Ohren mögen hier sein. Aber im tiefsten Inneren unseres Herzens mögen wir Sinn und Zweck der Zurückführung noch gar nicht ganz begriffen haben. Hier haben wir ein direktes Muster, ein Vorbild im Alten Testament, was Gott getan hat, nachdem die Zeit der Gefangenschaft vorüber war und das Volk zurückgebracht wurde in das Land der Verheißung, in die Stadt Gottes. Da sprach Haggai, der Engel des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte, an das Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Hier war ein So spricht der Herr. Hier hat Gott geredet, mitten unter seinem Volke. Und das war unter denen, die herausgerufen, die zurückgebracht wurden, denen Gott es ins Herz hineingelegt hatte. Sie haben sein Wort aufgenommen. In Vers 14 heißt es, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Sealtiels, des Fürsten Judas und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters und den Geist des ganzen übrigen Volkes, dass sie kamen und arbeiteten am Hause des Herrn Zebaoth, ihres Gottes. Nicht nur haben die, wenn ich es mal so formulieren soll, die damals dienenden Brüder die Ergreifung durch den Geist Gottes in ihrem Geiste verspürt, sondern sie und das ganze übrige Volk. Es wurde eine Einheit hergestellt zwischen der prophetischen Botschaft und denen, die zurückgekehrt waren und ans Werk gehen mussten. Es war eine göttliche Harmonie. Und dasselbe muss in dieser Zeit geschehen. Wo nicht diese göttliche Harmonie eintritt und eintrifft, da gehen Menschen noch ihre eigenen Wege. Sie mögen sich mit Gesichten brüsten, mögen sie groß tun, dass sie die Botschaft begreifen und den Botschafter aufgenommen und ihn als Engel des Herrn bezeichnen und als siebenden Gemeindeengel, ganz gleich wie oder was. Gott hat es so gefügt, dass mein Bruder Kolosser 2 lesen musste. Ich wäre nie darauf gekommen. Merkt ihr die Leitung des Heiligen Geistes? Mann, kann sagen, wir haben erkannt, du bist ein Engel des Herrn. Du hast die Botschaft Gottes. Aber das genügt überhaupt nicht. Erst dann, wenn derselbe Heilige Geist, der auf dem Propheten ruhte, der die Botschaft brachte, auf allen anderen ruht, die die Botschaft angenommen haben, erst dann kann Sinn und Zweck der Zurückführung und des Betretens des heiligen Bodens der Verheißung erfüllt werden. Vorher schauen wir selbstgefällig aufeinander, und das heißt, jeder auf sich aufeinander schaut niemand wohlgefällig. Das habe ich schon gemerkt. Wenn jemand wohlgefällig schaut, dann auf sich selber. Den anderen sieht man nicht ganz so wohlgefällig, wie man sich selber manchmal sieht. Aber lass mich noch einmal sagen, der Geist Gottes mahnt mich sicherlich. Solange du und ich und alle anderen noch wohlgefällig auf sich selber herunterschauen, sie mögen jeden Anspruch stellen,
von Botschaft von Botschafter, von dem siebenten Engel an das siebente Gemeindezeitalter und in selbsterwählter Demut und Frömmigkeit mit ihrem Munde an allen dieser Sache hängen und in ihrem Herzen fleischlich aufgeblasen sein und das Werk des Heiligen Geistes nicht erkennen. Und lasst mich auch das sehr deutlich sagen. Menschen haben ihr eigenes Werk tun wollen in der Gemeinde. Und wohin sind wir gekommen? Die Gemeinde ist Gottes Werk. Und Menschen haben nichts zu tun in der Gemeinde, als sich dem Wirken Gottes zu stellen und von dem Wirken Gottes ergriffen zu werden. Keiner ist Gottes geheimer Rat und keiner kann sagen, so und so wird Gott es tun. Alle diejenigen, die zum Dienst berufen waren und die zur Arbeit berufen waren und das ganze Volk, waren einmütig und machten sich an die Arbeit am Hause des Herrn. Also das Endziel der Zurückführung aus Babylon war nicht das Wiederkommen in die Stadt Jerusalem, war nicht, dass man einmal diese Stadt erblicken konnte, sondern in der Stadt war ein besonderer Ort. Und das war der Tempel. Und es ging um diesen Tempel, um den Aufbau dieses Tempels. Ich sage euch, es genügt nicht, dass wir zurückgeführt worden sind. Es genügt nicht, dass wir uns mit diesem oder jenem brüsten oder wohlgefällig auf uns herabschauen. Erst dann, wenn die Gemeinde zusammengefügt werden konnte, wenn niemand mehr fleischlich aufgeblasen ist und wohlgefällig auf sich selber schaut, sondern jeder den ersten Teil im zweiten Kolosser begriffen hat, dass Christus ein Opfer dargebracht hat, ein für alle Mal, und dass der Schuldbrief zerrissen ist. Und der Ankläger der Brüder, er hat ja nichts anzuklagen, und wenn, dann ist der Fürsprecher da und tritt für uns ein. So lesen wir es ja im Worte Gottes. Hier steht, dass alle, Zerubabel und auch Josua und das gesamte Volk, hat den Geist oder ist vom Geist ergriffen worden und hat das Werk Gottes erkannt. Und sie kamen zusammen. Nicht jeder hat an seiner eigenen Sache gebaut, sondern alle fanden sich ein, da, wo das Haus Gottes gebaut werden sollte. Und sie wurden so zu einem Teil dessen, was Gott in jener Zeit getan hat. So ist es in unserer Zeit. Die Herausführung bedeutet doch nicht, dass jeder seine eigene Suppe kocht, sondern dass wir begreifen, dass der Tod überall im Topf ist, wo Menschen etwas hineingetan haben. Und nur da, wo Gott sich offenbart und wir seiner Offenbarung nichts hinzufügen, nur da wird er seine Gemeinde bauen können. Manchmal meinen wir, die Gemeinde bauen zu müssen. Unser Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Aber wir als sein Volk müssen als lebendige Bausteine mit hineingefügt werden in diesen göttlichen Bau, damit der Herr sich verherrlichen kann. In Kapitel 2 steht im dritten Vers, wer ist unter euch übrig geblieben, der dies Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es nun an? Ist nicht also, es dünkt euch nicht zu sein? Und nun, Zerubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Josua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester, sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Ist das nicht ein herrliches Wort? Hier wird Mut, Kraft, zugesprochen denen, die zurückgekommen waren. Wisst ihr, auch wenn Gott uns zurückgerufen und zurückgebracht hat, dann kann es manchmal passieren, dass wir meinen, es geht nicht mehr weiter. Auch unser Herr sprach einmal, Herr, wenn es dein Wille ist, dennoch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Hier ist diesen Männern und dem ganzen Volke Mut zugesprochen worden. Seid getrost, spricht der Herr. Seid getrost, Josua, du Sohn Jozodaks, du Hoherpriester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Ihr merkt, dass das so spricht der Herr in diesen Versen den Vorrang hat, dass es nicht nur eine Geschichte ist oder ein Sachverhalt, der wiedergegeben wurde, sondern lebendige Weisung des lebendigen Gottes in der Stunde, in der Gottes Volk diese Weisung dringend benötigte. Und ich meine, dass Gott mit der Gemeinde den gleichen Weg geht wie mit Israel. Das haben wir oft und oft in den Predigten Bruder Brenhims gehört. Und wir sehen den Weg, den Gott mit uns in dieser Zeit geht. Hier ist die Frage gestellt worden, wer ist noch übrig von denen, die dieses Haus in seiner Herrlichkeit gesehen haben? Da waren noch Menschen, die die 70 Jahre überlebt hatten und zurückgekehrt waren. Und sie sahen nicht ein Haus voller Prunk und Schönheit und Herrlichkeit. Sie sahen einen Schutthaufen vor sich liegen. Sie sahen Trümmer vor sich liegen. Und die Frage war, wer ist von euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner vorigen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr's nun? Ist nicht also, es dünkt euch, nichts mehr zu sein? Jawohl, man meinte, der schöne Tempel, das Haus des Herrn, ist überhaupt nichts mehr, nur noch Trümmer, Ruinen, nichts ist übrig geblieben. Und dann kommt der prophetische Geist zum Durchbruch und der Herr spricht durch den Propheten und sagt, Zerubabel, sei getrost, spricht der Herr. Sei getrost, Josua, du Sohn Jozadaks, du hoher Priester. Sei getrost, alles Volk im Lande, spricht der Herr. Und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr Zebaoth. Salomo schreibt an einer Stelle, alles hat seine Zeit, das Pflanzen und das Ernten, das Schlafengehen und das Aufstehen, das Einreißen und das Aufbauen, alles hat seine Zeit. Er sagt, lieben und hassen, alles hat seine Zeit. Aber ich meine, wenn wir die Zeit richtig beurteilen in diesem Moment, dann ist die Zeit dafür gekommen, dass wir Gott die Möglichkeit geben, dass er dich und mich, uns alle zusammenfügen kann in einem Geiste. Und das ist sein Geist. Und dass wir in diesem Geiste als lebendige Bausteine mit aufgebaut werden zu einer Behausung Gottes im Geist, zu einem lebendigen Tempel. Denn Gott wohnt nicht in einem Tempel von Menschenhand erbaut, sondern wir sollen der Tempel des lebendigen Gottes sein. Nun muss ich einiges überspringen. Die Zeit ist ja dahin. Es heißt hier in Vers 9, es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, denn die des ersten gewesen ist, spricht der Herr Zebaoth, und ich will Frieden geben an diesem Orte, spricht der Herr Zebaoth. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? Das zweite Haus, Der zweite Tempel, der Tempel, der nach der Gefangenschaft erbaut wurde, sollte und hatte eine größere Herrlichkeit als der erste sie hatte. Und an dieser Stätte sollte Frieden gestiftet werden, spricht der Herr Zebaoth. In der Gemeinde am Ende, die zusammengefügt wird durch den Heiligen Geist, wird der Friede Gottes unsere Herzen regieren. Und der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft. Unsere Vernunft ist natürlich vernünftig, das besagt das Wort ja schon, aber nur in den eigenen Augen. In den Augen Gottes ist unsere eigene Vernunft eine Torheit, denn er hat die Weisheit der Weisen zu Schanden werden lassen. Und wer weise zu sein meint in der Gegenwart Gottes, muss erst zu einem Toren werden, um die wirkliche göttliche Weisheit zu erleben. Wer Frieden hat, wird Frieden stiften und wird Frieden bringen. Und der Herr spricht sogar, wenn ihr in ein Haus hineinkommt, so spricht daselbst, der Friede sei mit euch. Wer diesen Frieden im Herzen hat, der kann ihn über die Lippen aussprechen. Und wenn dann Kinder des Friedens in dem Hause sind, wird der Friede Gottes mit ihnen bleiben. Also dort, wo das Volk zurückgekehrt, wo das Haus Gottes neu erbaut wurde, sollte die Herrlichkeit viel größer werden, als sie beim ersten Mal war. Und da sollte Frieden sein. Ich werde Frieden an diesem Ort, an dieser Stätte geben. Was war das für ein Ort? Was war das für eine Stätte? Nicht die du und ich erwählt haben, sondern der Ort, den Gott erwählt hatte und die Stätte, die er erwählt hatte und das Volk, das sich da versammelt hat, war im Frieden Gottes. Und die Einmütigkeit und Einstimmigkeit herrschte unter ihnen. Und die Verheißung lautet, es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, denn die des ersten gewesen ist. Wenn wir an die Apostelgeschichte denken und das Haus Gottes, die Gemeinde im Urchristentum sehen, oh, dann durchströmt es unser Herz. Und wenn wir heute schauen, dann mögen wir wie jene damals mit irdischen Augen nichts als Trümmer, nichts als Ruinen, nichts als Schutt und Asche vor uns sehen. Und die Frage war, wie seht ihr dieses Haus an? Sie haben mit irdischen Augen das gesehen, was da war, aber durch die prophetische Botschaft ist ihr Herz bewegt worden und sie wussten, wir sind nicht zurückgekommen, um uns an diesen Trümmern aufzuhalten. Wir sind hergekommen, um das Fundament freizuschaufeln, um neu aufzubauen, damit die Herrlichkeit Gottes neu herabkommen kann. Ich meine, wir liegen richtig und die Sänger haben ja vom Spätregen gesungen. Und das Wort im Propheten Joel spricht vom Früh- und vom Spätregen. Und dass Gott zur gleichen Zeit Früh- und Spätregen senden wird. Also wird ein doppelter Regen auf die Gemeinde am Ende fallen. Und wir würden uns nicht verwundern, wenn die Herrlichkeit Gottes in einem noch größeren Maße in die Gemeinde zurückkehrt, denn jetzt müsste ein weltweites Zeugnis gegeben werden, was damals zu Jerusalem geschah unter dem jüdischen Volke. Das müsste jetzt ja unter den Heidenvölkern geschehen. Unser Gott ist imstande, die Herrlichkeit größer werden zu lassen, jetzt am Ende, wie sie am Anfang war. Ja, nun mögt ihr sagen, wenn wir Johannes, Petrus und Jakobus hier hätten, dann wäre das sicherlich möglich, wenn auch Paulus und so einige Größen hier wären und vielleicht auch Bruder Brennen. Er würde uns dann schon in dem Fall genügen. Aber Gott hat alle großen Männer genommen, damit er selber als der Große sich am Ende offenbaren kann und uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit krönen. Wir sind nicht nur mit unserem Leibe zurückgekehrt oder haben mit dem Verstande die Dinge aufgenommen. Nein, die prophetische Botschaft ist uns zu Herzen gegangen. Und wie Bruder Brennan immer wieder sagte, dass der Dichter oder der Komponist und derjenige, der die Symphonie oder was es ist, aufführt, das muss alles in Übereinstimmung, in Harmonie sein. Wir als die Zurückgerufenen müssen mit dem prophetischen Ruf übereinstimmen und derselbe Geist Gottes muss über uns allen sein. Und dann wird niemand mehr wohlgefällig auf sich selber schauen. Dann schauen wir von uns weg und sagen, Herr, gehe von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und dann ruft er aus und sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Es soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, denn die des ersten gewesen ist. Und wenn Gott das so ausgesprochen hat, und vielleicht, wie lange haben sie gebaut? 47 Jahre oder 46 haben sie an dem Tempel gebaut, das spielte gar keine Rolle. Als die Zeit erfüllt war, gedachte Gott seines Wortes und kam mit seiner Herrlichkeit herab und füllte den Tempel, wie er es verheißen hat. Geschwister, lasst uns nicht auf den Trümmerhaufen schauen. Lasst uns nicht auf das sehen, was unsere Augen erblicken, sondern unsere Augen schließen vor allem Irdischen und unser Herz dem Geistlichen öffnen und sagen, Herr, öffne meine Herzensaugen, damit ich das sehe, was du jetzt in dieser Zeit zu tun vorhast. Und an der Stätte, an der Gott sein Volk zu einer Gemeinde zusammenfügen kann, da wird Frieden sein. Da werden Menschen Frieden mit Gott erleben. Niemand wird sich mehr brüsten und sagen, ja, ich glaube die Botschaft und den Botschafter. Ich weiß, er war der siebente Engel an das siebente Gemeindezeitalter. Wer das sagt und wohlgefällig auf sich selber schaut, hat Botschaft und Botschafter nicht begriffen, sondern wer wirklich durch den Geist verstanden hat, was Gott tut, der wird nicht auf sich wohlgefällig schauen. Der wird Abscheu vor sich bekommen und wird auf den Herrn schauen, der uns vor dem Angesicht Gottes wohlgefällig gemacht hat durch seinen Opfertod am Kreuz auf Golgatha. Ich hab's in Zürich gesagt und möchte es heute hier auch zum Schluss sagen. Ich bin ja für jedes Wort Gottes von Herzen dankbar, das wir in der Bibel haben. Aber für diesen kleinen Satz, es ist vollbracht, bin ich tief und innig dankbar. Was hätte es dir genützt und mir zu wissen, dass Christus gelitten, dass er gestorben, dass er begraben wurde, wenn er nicht diesen Satz am Kreuz ausgerufen hätte? Es ist vollbracht. und der Vorhang im Tempel zerriss. Es waren nicht nur Worte am Kreuz, es war eine göttliche Handlung. Der Vorhang zerriss von oben nach unten und der Weg war frei. Es ist vollbracht, auch heute Abend und für immer. Und wir brauchen nicht mehr an uns selber herumzuschustern. Das gibt nie etwas Neues. Nur Gott allein kann alles neu machen. Du und ich, wir können einen neuen Flicken nach dem anderen setzen, aber das wird keinem nützen. Wohl die Menschen, wer zum Herrn kommt, damit er alles neu machen kann. Und dann ist dir und mir geholfen. Dann werden wir zusammengefügt als ein Leib des Herrn. Niemand bläht sich mehr auf, keiner erhebt sich, keiner dünkt sich weiter oder geistlicher als der andere. Alle sind einmütig versammelt in der prophetischen Botschaft, wie es damals unter dem Volke Israel war. Es war kein regulärer Gottesdienst, der dort abgehalten wurde. Das, so spricht der Herr, ist in die Mitte des Volkes Gottes gestellt worden, am Ende ihrer babylonischen Gefangenschaft. Dasselbe geschah am Ende des siebenten Gemeindezeitalters. Nicht ein regulärer Gottesdienst herkömmlicher Art, sondern das, so spricht der Herr. Und das ganze Volk erkannte, dass Haggai im Namen des Herrn zu ihnen sprach, dass er von Gott gesandt wurde, und sie nahmen einstimmig an, was ihnen gebracht wurde, und darin wurden sie ein Herz und eine Seele. Im Geiste Gottes, durch den Geist Gottes, mit Gott untereinander, und der Herr konnte alles segnen, bewahren und die Arbeit ihrer Hände segnen, denn sie wurde nach seinem Willen getan. Möge Gott uns die geistlichen Augen öffnen, dass wir das Ganze auf diese Zeit übertragen, verstehen, dass wir es auf- und annehmen, uns von Gott hineinfügen lassen und ihm dankbar dafür werden und gemeinsam vorwärts gehen und dem Herrn gestatten, uns zusammenzufügen, verbunden durch alles, was einen menschlichen Körper ja verbindet, so auch im Geiste. Die Sehnen, die Gelenke, alles gehört dazu. Und so wurde es uns auch in Kolosser 2 geschildert. Der Leib des Herrn besteht nicht aus herumliegenden einzelnen Gliedern. Nein, der Leib des Herrn ist eine zusammengefügte Einheit, in der Gott sich offenbaren, in der er wirken möchte, und zwar am Ende in noch größerer Herrlichkeit und Weise wie am Anfang. Und ich wage zu sagen, alle Auserwählten, die herausgerufen wurden, werden ihren Alleingang aufgeben und werden sich Gott stellen und zusammenfügen lassen. Einen anderen Weg, das göttliche Ziel zu erreichen, gibt es nicht. Möge Gott dir und mir helfen und uns alle aus Gnaden segnen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein teures und heiliges Wort. Ich danke dir für die Leitung deines Heiligen Geistes. Treuer Herr, was würde es uns nützen, wenn wir wüssten, wer der Engel zu Laodicea, zu Philadelphia, zu Sardes, zu Smyrna, wer zu Ephesus oder Pergamon der Engel war? Was würde es uns nützen, wenn wir da wohlgefällig auf uns selber schauen würden? Heiland, was würde es mir nützen, mich alles dessen zu rühmen, was du getan hast und was ich erlebt habe, wenn ich mich nicht hineinfügen lassen würde unter dem Schall der prophetischen Botschaft und des Wirkens des Heiligen Geistes in den lebendigen Organismus des Leibes Jesu Christi. Geliebter Herr, du hast das Wort geschenkt. Ich danke dir dafür. Ach, wie treu bist du. Heiland, möge die Zeit bald anbrechen, dass du wohlgefällig auf uns herabschauen könntest. Reinige du uns durch die Kraft deines Blutes. Wasche uns in deinem Worte, o Herr, und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Habe innigen Dank, treuer Herr, denn auch wir haben die Botschaft und den Botschafter erkannt und einstimmig aufgenommen. Dein Geist waltet in unserer Mitte. Dein Geist waltet in der Mitte derer, die dein Geist geoffenbartes Wort, die Botschaft der Stunde aufgenommen haben und ihre eigenen Wege verließen, um dir zu folgen und gemeinsam auferbaut zu werden. Ach, treuer Herr, segne mit uns dein gesamt anbetendes Volk. Segne alle Zerstreuten. Segne alle, die irre geworden sind, die Anstoß genommen haben. Herr, hast du nicht damals zu den Deinen gesagt, ihr werdet alle Anstoß an mir nehmen, ihr werdet euch alle zerstreuen? Dann aber, Herr, haben sich alle wieder versammelt, nachdem die Kreuzigung vorüber war und du als der Auferstandene dich kundgetan hast. Heiland, ich bitte dich, lass das Gleiche auch jetzt geschehen. Herr, wir bitten dich, bestätige dein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder, rette die Verlorenen, heile die Kranken, befreie die Besessenen. Möge kein anderer Geist als nur der Heilige Geist, der Geist Gottes in unserer Mitte und in unserem Herzen wirksam sein. Herr, ich danke dir. Du bist mächtig gegenwärtig. Du durchströmst mich und uns alle mit deiner Kraft. Gepriesen und gelobt sei dein Name. Wir haben die prophetische Botschaft gehört. Wir sind gekommen und werden die Verheißungen erfüllt sehen. Habe Dank, habe Dank, habe Dank, treuer Herr, für dein geoffenbartes Wort und deinen kundgetanen Willen, für dein Reden und für dein Wirken in unserer Zeit. Halleluja, deinem wunderbaren und heiligen Namen. Segne alle, die hier sind und alle, die in der Zerstreuung leben. Segne alle, die nicht zurechtfinden. Sei du der gute Hirte. Unsere Worte sind menschlicher Art. Dein Wort ist göttlicher Art und wird zurechtbringen und ist ein Licht auf unserem Wege, auch in tiefster Finsternis. Habe Dank, treuer Herr. Du bist auf dem Thron. Du offenbarst das rechte Wort zur rechten Zeit. Und ich bin gewiss, dass du heute Abend zu all unseren Herzen ganz deutlich gesprochen hast. Keiner, der hier ist, hat es verpassen brauchen. Im Gegenteil, du hast mit uns geredet und dein Geist hat uns in alle Wahrheit geführt. Mögen wir wie damals ein Herz und eine Seele sein. und in deinem Namen das sehen und tun, was du für diese Zeit verheißen und wozu du uns bestimmt hast. Habe Dank und Ehre in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen.